Einen wunderschönen guten Tag hier bei einer neuen Suhrkamp Espresso-Folge. Heute allerdings, und das kann ich jetzt schon verraten, so ein bisschen anders, weil normalerweise, das kennen Sie, vier Bücher zu einem Thema. Heute stellen wir Bücher vor aus einem Verlag, Bücher und Stücke, und zwar vom Suhrkamp Theater Verlag. Und ich freue mich, begrüßen zu dürfen Christiane Schneider, die Leiterin des Theater Verlags. Wunderschönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Jetzt haben wir ja in den letzten Wochen, Monaten, ich muss ja fast schon sagen Jahren, so eine harte Zeit gehabt, gerade für die Theater und für die Schauspielhäuser. Inwiefern können denn Theaterbücher Trost geben?
Naja, das ist dann schon das letzte Mittel, was man nimmt. Also wenn ich jetzt sagen kann, aber das ist jetzt heute nicht unser Thema, wie es den Theatern nun ging im Lockdown. Das ist traurig und fürchterlich genug. Und insofern war das aber auch eine Zeit, wo ja auch diese Reihe auch entstanden ist. Aber nicht, weil es Lockdown ist, sondern weil es ein langer Prozess war, bis wir sozusagen die Lösung gefunden haben, wie man Stücke in ein Buch verpackt, vor allen Dingen.
Jetzt haben Sie ganz, ganz sympathisch schon sind vorgeprescht.
Ach so,
nein, das ist alles super, es ist alles super. Es gibt nämlich eine neue Reihe im Suhrkamp Theater Verlag. Was macht diese Reihe aus? Was ist da drin?
Naja, also wenn ich kurz nochmal zurückblicken kann, dann ist es, oder einen kleinen Rückblick geben kann, gibt es ja legendäre Reihen. Das ist einmal die kleinen reklamgelben Heftchen, wo wir alle mit aufgewachsen sind. Und natürlich auch bei Suhrkamp die legendäre Spektakulum-Reihe. Mhm. Also diese großen, schweren Bücher, wo es, glaube ich, insgesamt 78 Ausgaben gab. Und da war ja das Prinzip, dass man nicht nur Autoren von Suhrkamp nimmt, sondern überhaupt die in den jeweiligen Jahren entscheidenden und wichtigen Theaterautoren. Mhm. Und das war ja wirklich nur was für die Bibliothek. Also man konnte es nicht mitnehmen, war viel zu schwer. Und steht sicher jetzt heute noch bei vielen, jetzt mittlerweile in die Jahre gekommenen Studienräten, würde ich vorstellen, kann ich mir vorstellen, wo das dann eine ganze, wie man hier so auch sehen kann, Reihe darstellt. Ich glaube, oder wir haben gedacht, dass man, also diese Spektakulum-Reihe wurde dann auch fortgesetzt in etwas kleinerer Ausgabe.
Okay.
Und aber auch sehr, wie soll ich sagen, sehr kostbar aufgemacht, was ja eigentlich schön ist, auch für die Autoren, aber ich bin immer der Meinung, dass ein Theaterbuch was Lebendiges sein muss. Mhm. Also nicht, wo man denkt, oh, sondern wo man irgendwie das Gefühl hat, was ist das? Mhm. Das nehme ich gerne in die Hand und schau rein. Denn man muss beim Theaterbuch es schaffen, dass es überhaupt erstmal wahrgenommen wird in der Buchhandlung. Und das ist jetzt sozusagen, wie ich eigentlich finde, erstmal gelungen, aber
das müssen Sie natürlich auch finden, weil es halt so ist.
Ja. Genau. Ja, aber es war natürlich ein langer Prozess, also weil wir haben so viel ausprobiert und natürlich, weil man bei Suhrkamp, wo es ja legendäre Buchreihen gibt, also wenn man jetzt mal Edition Suhrkamp und so weiter daran denkt, dann hat man natürlich auch einen gewissen Druck. Aber ich wurde hier auch sehr unterstützt vom Haus, also und da gibt es eine tolle Herstellung, da gibt es einen tollen Verkaufsleiter, der auch entscheidend dazu beigetragen hat, dass wir dann endlich auch einen Grafiker und oder ein Grafikbüro gefunden haben, die ein bisschen verstanden haben, was wir wollten.
Weil da können wir jetzt schön anknüpfen. Ja. Wir werden gleich noch darauf eingehen, wie diese Bücher aufgebaut sind. Aber natürlich das Optische, und das sehen wir ja hier, das ist ja schon was Besonderes.
Ja,
ne?
es ist wie ein Objekt. Mhm. Und wenn man jetzt schon Theaterbücher macht, dann ist das auch eine kleine Inszenierung. Und es ist eigentlich auch ein Bühnenbild. Mhm. Und gerade deshalb freue ich mich, wenn man das hier mal so sieht, finde ich schon, dass das absolut Bühnenbildcharakter hat.
Total.
Und wenn man es dann noch aufschlägt, wir haben hier jetzt nur die Dummies liegen, dann sind auch als großer Unterschied zu sonst groß hier die Autoren, jeweils auf U2 und U3. Mhm. Also, dass man sofort den Autor sieht oder Autorin sieht. Und natürlich, dass das bunt ist. Und es ist letztendlich auch Referenz an die legendäre Regenbogenreihe bei Edition Suhrkamp. Nur ein bisschen kräftiger.
Knallt ganz gut, würde ich sagen. Und wie sind die Bücher inhaltlich aufgebaut?
Ja, wir haben uns auch entschieden, eben nur ein Stück zu machen. Mhm. Also nicht eine große Sammlung. In der kleinen Spektakulumreihe waren es oft drei. Weil ich glaube, dass man da schon das Publikum oder beziehungsweise in dem Fall ist ja kein Publikum, sondern die Leser überfordert, wenn man schon gleich drei Stücke hat. Dann denkt man, oh Gott, was soll ich drei Stücke lesen? Man muss irgendwie schaffen, dass man auch Lust hat, ein Stück zu lesen. Mhm. Denn selbst Dramaturgen haben nicht unbedingt immer Lust, Stücke zu lesen. Selbst ich habe manchmal, denke ich, wann kann ich mal wieder einen Roman lesen? Mhm. Weil Stücke lesen ist anstrengend. Und deshalb muss man irgendwie eine aufgelockerte Form finden. Und wir haben ein neues Prinzip entwickelt, dass wir nicht irgendwie den ultimativen schlauen Essay hinten dran machen oder das schlaue Gespräch, sondern dass man die Autorinnen und Autoren noch mehr vorstellt. Mhm. Also was inspiriert sie zum Schreiben? Und was ist sozusagen, was hat sie begleitet, während sie das Stück geschrieben haben? Und das bildet den Mittelteil. Und das ist visuell, also Bilder unterschiedlichster Art. Also bei den ersten ist es, ich mache es jetzt nur ganz kurz, ja. Bei Enes Maci sind es Fotos, die sie gemacht hat, während sie über das Stück geschrieben hat. Und bei Akin Cipal, der auch Drehbuchautor ist, der hat einen Film gedreht, was auch im Thema her, also eine Korrespondenz zum Stück hat. Und da werden die Filmstills veröffentlicht.
Okay.
Also das soll auch nochmal so diese Hemmschwelle überwinden, dass man dann auch wieder nochmal was liest, wenn man schon mit dem Stück genug zu tun hat. Und das ist auch die Suchbewegung, ich spreche jetzt mal von den Suchbewegungen, dass man einen lesbaren Text hat. Mhm. Es gibt ja auch Theatertexte, wo man dann denkt, oh, also wenn man jetzt das Buch in die Hand nimmt, dass man dann sofort es einen anspringt. Also Sie sehen, das ist wie im Theater. Man muss eigentlich vom ersten Moment an gebannt sein. Nicht in dem Fall auf die Bühne gucken, sondern im besten Fall auf das Buch gucken.
Genau.
Auf dem großen
Sie haben ja auch
Stapel,
gerade die beiden Bücher erwähnt. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Wie lange sucht man denn aber nach so einem geeigneten Theaterbuch noch abschließend?
Wir haben ja tolle Autorinnen und Autoren, die
also
schreiben
gar nicht
auch
lang.
Viel. Nein. Und jetzt gab es ja auch einen kleinen Stau, ne? Dadurch, dass wir so lange gesucht haben. Da wurden auch die Autorinnen und Autoren schon nervös, denn man darf nicht vergessen, wer sich das am meisten wünscht, sind natürlich die, die schreiben. Mhm. Und das Theater ist eine flüchtige Kunst. Und deshalb sehnen die sich danach, wenn ihre Stücke zwischen zwei Buchdeckel kommt und dann für immer und ewig auch da sind und gelesen werden können, wenn es die Stücke schon gar nicht mehr gibt. Also das muss man auch immer im Blick haben, wenn man in einem Theaterverlag arbeitet, ne?
Frau Schneider, erstmal an dieser Stelle vielen Dank.
Bitte sehr.
So, und damit haben wir jetzt schon einen kleinen Überblick in diese neue Buchreihe bekommen. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen tiefer einsteigen. Und ich freue mich dafür, die Lektorin Anja Sackerend begrüßen zu dürfen. Guten Tag.
Guten Tag.
Also, Sie haben das Buch Wunder von Enes Maci mitgebracht. Was ist das für ein Stück? Um was geht es da ungefähr?
Das kann man gar nicht so leicht sagen. Es
Super.
Geht um die großen Fragen, wir, ich, Körper, religiöse, abweichlerische Praxen. Es geht um dissidente Heilige, ja, und um vieles mehr.
Um sehr, sehr, sehr viel. Und vor allen Dingen geht es auch um ein anderes Format. Ne? Das ist so ein bisschen anders gestaltet, dieses
Kann man
Buch.
So sagen. Erst ahnt man es noch gar nicht, wenn man nur den Titel sieht.
Nee, das sieht normal aus.
Sobald man es aufschlägt und das Stück beginnt, kippt es ins Querformat. Das hat damit zu tun, dass da natürlich die Zeile einiges länger ist. Mhm. Und Enes Maci arbeitet mit den Zeilen als Sinneinheit. Mhm. Und das ist eigentlich, sie nennt es eine produktive Konkurrenzsituation zwischen dem Inhalt, also dem Sinn einer Zeile und dem Atem der Sprecherin, weil es ist ja ein Theatertext. Und das gerät dann in eine produktive Reibung. Und es gibt auch in den ersten beiden Teilen des Stückes noch keine Satzzeichen, sondern eben statt Punkt eine Leerzeile oder ein Zeilenumbruch. Mhm. Und ich kann nur empfehlen, es selbst laut zu lesen für andere oder für sich selber. Und dann erschließt sich eine ganz andere, auch körperliche und räumliche Erfahrung von dem Text.
Ist das auch einer der Gründe, warum Enes Maci diesen Text, nachdem er uraufgeführt wurde in München, nochmal umgeschrieben hat für das Buch? Oder was hat es damit um? Also ich finde es relativ ungewöhnlich, sowas zu machen.
Ja, das kam so, dass die Uraufführung war ja im Juni 2020, also mitten in der Corona-Zeit. Da gab es strenge Regeln an den Theatern. Mhm. Es wurde in der Regel gekürzt auch. Und ja, in diesem Ausnahmezustand ist es für den Text, sagte die Autorin, noch schwerer, sich zu wehren vor dem Zugriff der Regie. Und sie hat eigentlich das nochmal verteidigt, was in dem Text angelegt war und vielleicht in der Inszenierung. Der Text kommt ja auf die Bühne zusammen mit dem Schauspiel, mit dem Licht, mit den Kostümen, Choreografie, dem Raum. Und da hat sie jetzt noch einmal für das Buch gewisse Dinge verstärkt. zum Beispiel das Thema Religion in Diktaturen oder religiöse Praxis unter einem Regime und hat das nochmal bearbeitet. Und sie meinte auch, eigentlich kommen Theatertexte ja bei uns im Theaterverlag nicht als Buch heraus, sondern wir versenden PDFs. Und das hat, wie Ines Martin sagte, schon selbst eine Verlaufsform eigentlich. Das ist eine andere Form, als wenn es jetzt so da liegt und für sich steht.
Ist es dann leicht zu lesen? Muss er auch, also, oder vervollständigt sich dieser Text dann eigentlich erst wieder auf der Bühne?
Das ist leicht zu lesen, weil es ist eigentlich wie bei einer Partitur, könnte man sagen. Da gibt es ja die geschriebenen Noten und die Musik, die wir in der Vorstellung hören, wenn wir diese Noten sehen. Und auch der Text von Ines Marchi hat ein Doppelleben, könnte man sagen. Einmal lesen wir den Text, den sie geschrieben hat, und dann verbinden ja die Leserinnen und Leser sich selbst mit ihren Vorstellungen, was dieser Text auslöst. Und es geht vor allem auch um Körper. Mhm. Und dadurch, dass wir alle Körper haben und mit diesem Körper allerhand Empfindungen machen, kann man sich darüber ganz stark verbinden. Weil es die Körper, die hier von denen erzählt wird, das sind nicht nur funktionierende und gesunde Körper, sondern auch versehrte. Und es geht darum, auch über den Körper Erfahrungen zu machen, die weit über diesen hinausgehen oder uns verbinden mit anderen.
Jetzt gibt es in der Mitte des Buchs Bilder, die so ein bisschen diesen Entstehungsprozess auch dokumentieren oder den halt unterstützen. Wie ist denn Wunder überhaupt als Text entstanden?
Ja, neben diesen Hinweisen, da gibt es Barockgemälde, zum Beispiel von Artemisia Gentileschi, aber auch Tweets von Rahaf Mohammed oder Briefmarken von Mutter Teresa. Das sind alles Figuren, die auch in einem Stück auftauchen. Entstanden ist das Stück in einer Reihe von vorherigen Stücken, die ganz stark fragen, wie können wir sagen? Und das sind, es geht zum Beispiel um die Familie, um Arbeitskollektive, um ein desperates digitales Wir. Mhm. Und diese Frage hat sich sehr umgetrieben und in Wunder taucht es natürlich auch auf. Und Gemeinschaft ist auch hier eigentlich eine flüchtige Gemeinschaft, eine, die in einer Situation entsteht, zum Beispiel beim Beten oder auf dem Mädchenklo. In einem Moment wird die Gemeinschaft beschworen und dann ist sie schon wieder vorbei. Und da taucht jetzt, das war wichtig für die Entstehung, die Frage nach dem Ich auf. Bei der Besetzungsliste vorne steht ich, wo sonst Rollen stünden. Und das untersucht sie. Was ist das eigentlich für eine Behauptung, ich zu sagen? Und da kommt man auch wieder auf den Körper mit seinen Grenzen, die wir ja in der Kommunikation überwinden, um in Kontakt zu treten. Und ja.
So, ein Buch haben wir schon vorgestellt. Jetzt kommen wir natürlich zum zweiten, weil das hatten wir ja am Anfang angekündigt. Es ist ein Buch mit dem schönen Titel Mutter, Vaterland von Akin Emanuel Schiepal, vorgestellt jetzt. Und ich begrüße herzlich die Lektorin Ruth Feindl. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Also, ganz kurz, Inhalt dieses Stückes, dieses Buchs, um was geht's?
Es geht um eine türkisch-deutsche Familiengeschichte, die über 4 Generationen erzählt wird. Zugleich ist es nicht nur die Beziehungsgeschichte einer Familie, sondern auch die Beziehungsgeschichte zwischen 2 Ländern, zwischen der Türkei und Deutschland. Und der Antriebsmotor für dieses Erzählen ist eine Figur, die nennt sich Alter Ego. Auch nicht von ungefähr natürlich. Und die fordert eigentlich so ein kollektives Erinnern ein von dieser Familie und diesen 4 Generationen. Und es gibt innerhalb dieser Konstruktion eine Schlüssel- oder Reizfigur, kann man sagen. Und das ist der Großvater väterlicherseits.
Was ist mit dem?
Was
macht der?
Ja, der ist, und da macht Akin Schiepal auch kein Geheimnis draus, der hat sehr viel mit seinem tatsächlichen, realen Großvater zu tun, okay. Kamuran Schiepal. Und Kamuran Schiepal war ein ganz wichtiger Übersetzer und selbst auch Autor. Und der hat ganz wichtige deutsche Literaten ins Türkische übersetzt.
Ah, okay.
Und war also praktisch immer schon so ein Spannungsbogen zwischen der Türkei und Deutschland und diesem kulturellen Austausch. Mhm. Und dieser Spannungsbogen infiltriert sozusagen das Stück. Und von dem Großvater als Schlüsselfiguren gehen da immer wieder so kleine Reizimpulse aus.
Kleine oder größere Reizimpulse. Das Buch wird unter anderem beworben mit dem Slogan, der erste türkisch-deutsche Bildungsroman ist ein Drama. Was ist das für eine These?
Ja, das ist eine These, die Akin selbst aufgestellt hat und die ich sofort sehr griffig und plausibel fand in Bezug auf das Buch. Denn es ist tatsächlich eine Coming-of-Age-Geschichte. Also es geht um die Suche, um das Heranwachsen, um die Suche nach der eigenen Identität, der familiären Identität, das sich Reiben daran. Mhm. Und es geht natürlich deshalb auch um Bildung, um Ausbildung, um Institutionen, um die wir alle nicht herumkommen. Es gibt zum Beispiel eine sehr einprägsame Szene, Da gibt es eine Erdkunde-Lehrerin, die von alter Ego wissen will, so, wenn es jetzt richtig drauf ankommt, dann zu was bekennst du dich? Zu Türkei oder zu Deutschland? Und nicht nur im Fußball, sondern auch politisch. Ja. Und dieser jugendliche Ich-Erzähler hält irgendwie so tapfer dagegen und wirbt auch schon in frühen Jahren für den Mut zur Komplexität. Mhm. Das aber wiederum akzeptiert die Lehrerin überhaupt nicht, bis die Situation sehr, sehr eskaliert. So. Und also es geht immer wieder um Bildung, Ausbildung, Heranwachsen, ja, und die Suche nach der eigenen Identität. Und das gibt es vielleicht so in der Form in gar nicht so vielen Stücken und schon gleich gar nicht in der deutsch-türkischen Beziehungsgeschichte, mit der wir uns immer noch sehr klischeehaft und sehr, ja, sehr unterkomplex auseinandersetzen.
Und was für eine Form, weil sie gerade Form gesagt hat, findet der Autor da in seinem Theaterstück?
Ja, er findet eine sehr einprägsame und eigentlich auch simple dramaturgische Grundkonstellation. Er spannt einen Bogen auf zwischen dem Jahr 2014 und 2063, also springt auch in die Zukunft. Mhm. Und dazwischen wird das aber nicht chronologisch erzählt, sondern springt achronologisch, assoziativ, wild hin und her und schlägt unterschiedliche Kapitel und Generationen innerhalb dieser Familie und länderübergreifenden Beziehungsgeschichte an. Und es ist immer so, neue Szene und eine Jahreszahl drüber und dann springt man da direkt rein.
Okay, also so Volley.
Ja, genau, Volleyball.
Oh, okay.
Wobei Akin eher ein Tennisspieler ist. Aber auch
gibt's
dieses
auch das Volley,
insofern. Kommt da drin vor. Ja.
Ist das schon uraufgeführt?
Das ist schon uraufgeführt und zwar am Theater Bremen. Mhm. Ende letzter Spielzeit im Juni. Und das Theater Bremen ist Akin als Autor sehr verbunden. Und es war auch tatsächlich ein Auftragswerk vom Theater Bremen an diesen Autor. Und die Regie hat dann nochmal gewechselt und dann hat sich das pandemische Jahr noch dazwischen geschoben und es hat eine ganze Weile gedauert. Mhm. Aber nun ist die Uraufführung da und die haben es auch in diese Spielzeit übernommen und man kann das jetzt in Bremen sehen.
Das ist schön. Schauen wir noch ganz, ganz kurz in diese Reihe. Wie geht's da weiter? Gibt es da irgendwelche, die nächsten Veröffentlichungen?
Ja, wir wollen jetzt immer sowohl im Herbstprogramm als auch im Frühjahr dann jeweils zwei neue Bände publizieren. Mhm. Und jetzt nach diesen beiden, die den Anfang machen, sind als nächstes dran Sivan Ben Yishai mit dem tollen Titel Like Lovers Do, Memoiren der Medusa. Mhm. Und einmal mehr setzt sich Sivan sehr dezidiert mit dem Patriarchat und patriarchalen Strukturen auseinander und tut das in einem Text, den man mit einem langen, intensiven, schmerzvollen, poetischen, aber auch sehr analytischen Song vergleichen kann.
Okay.
Und der andere Titel heißt Rand und ist von Miroslava Svolikova. Und Miru hat eine sehr poetische, auch sehr prosaische Möglichkeit gefunden, sich in diesem Text mit allem Randständigen auseinanderzusetzen. Mhm. Und es ist auch ein sehr philosophischer und leichtfüßiger Text. Und sie kommt zu ungewöhnlichen Perspektiven auf den Rand, zum Beispiel von Astronautinnen und Tetrissteinen.
Wow. So, also zwei Bücher aus dieser tollen neuen Reihe vom Suhrkamp Theater Verlag haben wir Ihnen jetzt schon vorgestellt. Jetzt begrüße ich nochmal die Leiterin, Christiane Schneider. Die Theater waren alle zu in der letzten Zeit und jetzt geht's langsam wieder los. Langsam. Welche sehenswerten Premieren gibt's denn? Was muss man jetzt auf jeden Fall sehen?
Also langsam los geht's nicht. Es geht mit vollem Karacho los. Also weil jetzt eine Uraufführung die andere jagt, weil sich alles aufgestaut hat. Und angesichts der politischen Lage, die ja zutiefst traurig und verzweifelt ist, gibt es ein Stück von Reinhard Götz, das er nach 20 Jahren das erste Theaterstück wieder geschrieben hat, was diese politische Situation absolut super analysiert. Das kam Gott sei Dank noch kurz vor dem Lockdown raus, das heißt Reich des Todes und ist sozusagen ist der Ausgangspunkt von 9/11 vor 20 Jahren, wie wir wissen. Und das wird am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg gespielt und auch nachgespielt in Düsseldorf und im Burgtheater. Und also wo sie auch sind, das Stück muss man unbedingt sehen. Es gibt eine weiter aufregende Inszenierung, auch am Burgtheater, Cedinek Adamets, das letzte Stück von Peter Handke. Und da ist die Konstellation sehr wichtig und interessant. Zum ersten Mal inszeniert nämlich Frank Castorf Peter Handke. Also da kann man wirklich gespannt drauf sein. Neuer Blick auf Thomas Bernhard, Jagdgesellschaft Theatermacher, einmal von Herbert Fritsch, der ganz bestimmt den Theatermacher anders inszeniert als Klaus Palmann damals. Und die Jagdgesellschaft von der jungen Regisseurin. Und hier in Berlin, der in bei Roten Suhrkamp erschienene Roman der jungen Autorin Dennis Ode, eine Romanadaption am Gorki, Streulicht. Und Köck hat auch einen Monolog geschrieben für den Klimawandel. Mhm. Ich kann mal kurz den Titel sagen. Kurz kann man ihn nicht sagen, weil er endlos sehr lang gerne. Ist. Und alle Tiere rufen. Dieser Titel rettet die Welt auch nicht mehr. Ein vielstimmiges Requiem-Manifesto der ausgestorbenen Arten. Und also ich könnte jetzt hier noch endlos weiterreden. Viele tolle Premieren stehen in dieser Spielzeit an. Und wir werden mit unserem Koffer eigentlich jedes Wochenende unterwegs sein.
Frau Schneider, vielen, vielen Dank.
Ja, es hat mich sehr gefreut.
So, Sie merken schon, heute ist alles ein bisschen anders. Ne? Theaterverlag, hin und her und hin und her. Aber eine Sache, an der haben wir festgehalten, und die kommt jetzt, die heißt Seitensprung. Immer jede Suhrkamp-Espresso-Folge stellen wir Ihnen ein Buch vor, das sehr, sehr gut passt, aber aus einem anderen Verlag kommt. Und heute ist es ein Buch, das auf die Bühne gefunden hat. Frau Sackerent wird es vorstellen. Welches Buch ist es? Was haben Sie uns mitgebracht?
Gabriele Tergits Effingers. Mhm. Das ist eine Wiederentdeckung aus dem Schöffling Verlag. Es ist ein großer Berlin-Roman von 1878 bis 1948. Tergit war auch Gerichtsreporterin, deswegen gibt es da ganz präzise Dialoge. Und es ist ein großes Panorama einer jüdischen Familie, ihr Aufstieg, die technischen Visionen, die sie hatten. Sie erfinden dann auch Autos. Es gibt große Generationskonflikte, wie sich die Fragen an die Gesellschaft verändern, es ein soziales Bewusstsein gibt, gleichzeitig die Machtergreifung der Nazis. Ja, es ist so viel darin zu entdecken. Und auch für die Bühne ist es fantastisch. Es wird an Kammerspielen in München rauskommen, in der Regie von Jan Bosse. Und ja, ich kann beides nur empfehlen.
Klingt sehr, sehr gut. Vielen Dank für den Besuch. Und das war es auch schon mit dieser Folge, dieser besonderen Folge des Suhrkamp Espressos. Wir sehen uns, wir hören uns wieder. Auf bald. Tschüss.